dass Kinder kennen das perfekt. Die sehen immer im Bild alles. Und Erwachsene haben da wirklich ganz große Defizite. Und ich sage dann immer bei der Lesung, das könntest du dann euren Erwachsenen erzählen, was da eigentlich los ist. Das ist ganz eigenartig, wie wenn man das ein wenig verliert, wenn man erwachsen ist.
Nora Leitl ist eine der seltenen Doppelbegabungen, die sowohl zeichnen als auch schreiben können. Wobei ihr das mit dem Schreiben, wie sie selbst sagt, so passiert ist. Seit sie 2013 für Mama und das Schwarze Loch den Dixi Kinderliteraturpreis gewonnen hat, hat sie als Illustratorin und Autorin in nur 5 Jahren 12 Bücher veröffentlicht und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Die beeindruckende Offenheit, mit der sie in ihren Büchern vor schwierigen Themen nicht zurückscheut, zeigt sich auch in unserem Gespräch, das wir in ihrem Haus in Oberösterreich geführt haben. Hören Sie rein in die Gedanken einer Künstlerin, die fest in ihrer Familie und in der Natur verwurzelt ist. Sie lernen dabei auch müllviertlerisch. Hallo.
Hallo.
Liebe Nora,
danke, dass ich bei dir sein darf.
Wie schön, dass du da bist.
In Krammerstetten, im Müllviertel.
Genau.
Zwei Müllviertlerinnen unter sich.
Ja, genau.
Das heißt, möglicherweise, wenn uns dann die Emotionen durchgehen, wird Ach, dieses ja. Gespräch nur noch für Eingeweihte verständlich sein. Ne?
Genau.
Wir sind hier in einem wunderschönen Haus mit Blick über Krammerstetten. Du bist aber keine geborene Müllviertlerin.
Nein, also das ist zwar so, dass meine ganzen Verwandten, die sind aus Freistadt, aber mein Vater, der hat in, das heißt Zipf, genau dort, wo das Zipferbier herkommt, dort hat er auch Arbeit gekriegt und sie sind dann dahin gezogen. Und ich bin dort auf Deutsch gekommen. Und dann war ich halt bis zum Studieren dort und dann bin ich wieder zurückgekommen. Also dann habe ich in Linz das Kolleg für Grafik und Kommunikationsdesign gemacht und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann bin ich quasi wieder retour gezogen.
Würdest du dich selbst als Landkind bezeichnen?
Ja, eigentlich schon, weil dort, wo ich aufgewachsen bin, da ist sogar noch viel ländlicher wie in Krammerstetten. Also das Krammerstetten hat schon Großstadt verliert.
Aber du lebst gerne am Land?
Ja, schon. Also ich fahre zum Beispiel gerne nach Wien und besuche irgendwelche Freundinnen, aber immer in Wien wohnen möchte ich nicht.
Warum nicht?
Ja, weil es da irgendwie keinen Wald gibt. Und also jetzt nicht so richtigen Wald, nur so Park.
Das heißt, du brauchst die Natur.
Ja, genau.
Das Müllviertel, wenn ich gleich zu einem deiner für mich auch wichtigsten Texte kommen darf, zu deinem aktuellen Buch, ganz druckfrisch, Held
ja.
Hermann, als ich Hitler im Garten vergrub. Da spielt ja das Müllviertel Freistadt auch eine große Rolle.
Ja, eigentlich eine zentrale Rolle, weil die dort leben und also der ganze Text ist eben durch meine Verwandten inspiriert.
Erzähl einmal, worum es geht.
Also es geht eigentlich um Hermann. Und der ist im Buch 12 Jahre alt und wie er das ganze letzte Kriegsjahr erlebt. Und er spioniert mit seinen Freunden das ein bisschen aus, also eigentlich seine Eltern. Und er kommt darauf, dass die so ein bisschen in einer Widerstandsgruppe tätig sind. Ja, und dann Schluss löst sich das auf.
Wie bist du auf diesen Stoff gestoßen oder warum ist dir der so am Herzen gelegen?
Also ich bin gar nicht auf den gestoßen, weil der eigentlich eh immer zentral in meinem Leben da war. Das Ganze war nämlich so, dass mein Opa, also das ist ja dann eigentlich die Vorlage für den Held Hermann, der hat mir als Kind immer so Geschichten aus seiner Kindheit erzählt. Und die waren halt absoluter Wahnsinn. Das war das was ich mir am allerliebsten angehört habe. Und die waren irgendwie so unglaublich, weil er in so einer unglaublichen Freiheit aufgewachsen ist. Also das war für mich schon sehr faszinierend.
Freiheit in welcher Hinsicht? Denn da, man muss auch dazu sagen, dass das Buch ja im letzten Kriegsjahr spielt, ja, wo extrem viel Restriktion jetzt auch vom Regime her war.
Genau, einerseits zwar war dieses Regime, aber das hat er eigentlich nicht ernst genommen. Aber die Freiheit war quasi die Elternfreiheit, weil sein Vater, der war ja im Krieg, der war nicht da. Und seine Mutter hat halt mehrere Kinder gehabt und hat arbeiten müssen. Also hat sie um die kleinere Schwester kümmern müssen und halt arbeiten. Und diese Kinder, die sind halt irgendwie mitgekommen. Und es war ja dann nicht einmal mehr Schule am Schluss. Ja. Und sie haben, und ich glaube, also mein Opa hat dann immer so gesagt, so, ja, heutzutage sagt man mal, ist schwer erziehbar oder so irgendwie.
Ist dir das leicht gefallen, über einen so persönlichen Stoff zu schreiben?
Ja.
Das ist für mich deshalb bemerkenswert, weil es ja eigentlich dein erster großer Langtext ist, dein erster Roman und noch vor 6 Jahren hast du dich ja eigentlich noch gar nicht als Autorin gesehen, weil begonnen hast du ja, auch wenn die Mama dein erstes Buch, zu dem werden wir kommen, schon also aus der, sowohl Text als auch Illustration von dir kommt. Ich kann mich erinnern, du hast ein Interview in 1001 Buch gegeben vor 6 Jahren, das war knapp nachdem du den Dixie Kinderliteraturpreis gewonnen hast, und da hast du dich ausschließlich als Grafikerin und Illustratorin definiert.
Ja. Das mit dem Schreiben, das ist mir irgendwie so passiert. Also
das heißt, das war nicht der Plan von Anfang an?
Nein, überhaupt nicht, weil ich war immer vollkommen davon überzeugt, dass ich das nicht kann.
Also. Obwohl du dein erstes Bilderbuchprojekt auch getextet hast.
Ja, aber also das hat ja fast keinen Text.
Und wann hat es dann begonnen, dass du irgendwie den Glauben bekommen hast, dass du auch Autorin bist?
Das war eigentlich nicht einmal bei der Schreibzeit. Das ist eigentlich jetzt erst irgendwie, wo der Hermann fertig ist, kommt mir schon langsam vor, dass das eigentlich ganz gut geht.
Die Schreibzeit war ein Förderprogramm?
Ja, genau.
Wo du bereits am Hermann gearbeitet hast,
nein,
oder an was anderem?
Da habe ich an einem anderen Text gearbeitet, der heißt Der Wald dazwischen, und der erscheint als übernächstes.
Stell dir mal vor, wie lange hast du jetzt am Hermann gearbeitet?
Das wären jetzt ganz genau 3 Jahre.
Viel Recherche auch, du hast auch Fotografien als Vorlage genommen.
Es war ganz viel, einerseits ganz viel Recherche, was geschichtlich passiert ist und wie diese ganze Abfolge gewesen ist, diese geschichtliche Abfolge. Und was ich am Anfang ganz unterschätzt habe eigentlich, das war dieses Alltagsleben. Also das war die große Schwierigkeit, weil es ist ja irgendwie, man findet im Internet zum Beispiel einiges über diese Widerstandsgruppen, aber man findet nicht, wie man da gelebt hat oder wie man da gekocht hat, was man da gegessen hat. Also so ganz einfache Sachen, das war eigentlich das Schwierigste.
Die Details zu
erzählen. Ja, wie haben die Wäsche gewaschen? Oder für was hat es elektrische Geräte gegeben und für was nicht? Also das ist eigentlich, wenn man anfängt zum Schreiben, dann kommt man plötzlich vom Hundertsten ins Tausendste, wo man wirklich jedes Detail überprüfen muss, hat es das gegeben oder hat es das nicht gegeben? Und das war am Anfang der Irrsinn eigentlich.
Und die Bilder, die du dazu gemacht hast, weil der Roman ist ja auch mit Illustrationen von dir versehen, die sind ja auch sehr vielschichtig, würde ich mal sagen. Du hast mit verschiedenen Techniken gearbeitet. Beschreib einmal die Illustrationen zu diesem Buch.
Also, ich habe natürlich mein junges Zielpublikum daheim gefragt. Also meine Tochter, die ist jetzt 15. Und habe gesagt, ja, was gefällt dir? Was möchtest du haben? Und sie hat dann auch gesagt, alle Bücher, die es gibt, die halt in der Zeit handeln, die findet sie verstaubt. Sie möchte, dass das modern ausschaut. Und sie wollte auch, dass das irgendwie eher realistisch ist. Und dann, das war ja mal ziemlich schwierig, dass man Personen realistisch darstellt. Und dann habe ich ganz extrem viele Fotos gemacht. Also ich habe hunderte Fotos von Freistadt gemacht und alle möglichen Plätze. Und dann habe ich aber ganz extrem für ein Internet gesucht, weil ich habe ja das vergleichen müssen, wie schaut es heute aus und wie hat es 1944 ausgeschaut. Und das war schwierig, dass man das rausfindet.
Ein langer Prozess. Und die Paula war deine Testleserin, deine erste?
Ja, also sie hat jetzt zwar den ganzen Text noch nicht gelesen, aber sie haben irgendwie das erste Kapitel gelesen. Also auch mein Sohn und mein Mann, die haben dann gesagt, das gefällt ihnen. Und die sind ja sehr kritisch. Und dann habe ich gedacht, ah, na ja, okay. Dann passt
das. Dann bist du zum Verlag. Das Buch ist im Tirolier Verlag erschienen.
Ja, genau. Also am Anfang war das, ich habe es beim Miralobe-Stipendium eingereicht. Mhm. Und da habe ich dann ein Stipendium gekriegt.
Und hast du
das war recht gut, weil das hat mir dann irgendwie den Antrieb gegeben, dass ich weitermache. Weil gerade am Anfang war es wirklich schwierig mit diesem Alltag. Also diese ersten 6 Kapitel oder so, dass man die einmal durchhält, das war echt eine Herausforderung.
Die Mühen der Ebene. Was ich auch so bemerkenswert finde, ist, dass ja ein durchaus ernstes Thema ist. Also wir haben Widerstand, wir haben die Verfolgung der Sozis von der Familie von Hermann, in der er lebt. Wir haben viele Informationen auch über Konzentrationslager und so weiter und so fort. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du aber wieder sehr humoristische Passagen drinnen. Also zum Beispiel die Badehose des Grauens. Sehr, sehr köstlich gefunden. Ne? Hast du das bewusst so
gemacht? Schon. Ja. Und vor allem, es ist ja, ich hoffe, das fällt auf, es ist ja so, ich habe mir so eine Zeitleiste gezeichnet und am Anfang ist ja das Ganze nur eher so Sommer, Wildwest-Abenteuer, da ist irgendwie nur schön und nett halt. Und je weiter das dann fortschreitet, also das merkt man dann auch hoffentlich in den Illustrationen, das wird halt dann über düsterer und das wird auch im Text düsterer. Und am Anfang soll es natürlich auch noch lustig sein. Und mein Opa, der war ja ein total lustiger Mensch, drum ist das so.
Und wie du gesagt hast, es spielt ein Wildwestroman ja auch eine Rolle in diesem Buch. Dieses Buch hat ja bestimmte Funktion für den Hermann in dem Buch. Wie würdest du das beschreiben? Was ist dieses
Buch? Es ist einerseits so, dass es öfters Input gibt, wie es weitermachen. Zum Beispiel die Anleitung zur Tormjagd und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir überlegt, es ist ja irgendwie erwachsen werden, das Ganze. Und mir hat das interessiert, wie wird man erwachsen in so einem Regime? Was beeinflusst mich mehr? Das Regime, also in der Meinungsbildung, oder das Elternhaus? Und ich bin eigentlich immer davor ausgegangen, das Elternhaus. Und ich habe aber auch gelesen, dass das öfters so war, dass diese HJ zum Beispiel Kinder so vereinnahmt hat, dass dann Kinder die eigenen Eltern angezeigt haben. Aber ich weiß, dass bei uns das, obwohl das ja, mein Opa gesagt hat, sie haben das jetzt nie eine politische Meinung diskutiert öffentlich, aber es war ganz klar, wer waren die Guten und wer waren die Schlechten. Mhm. Also darum heißt es ja ein Held, Hermann. Also das, was ist ein Held und wie wird er erwachsen in so einem Konstrukt.
Mhm. Wobei du keine eindeutigen Antworten gibst auf die Frage, wer ist ein Held?
Nein.
Das ist dann dem Leser überlassen. Genau. Aber zu den offenen Fragen kommen wir auch noch, da gibt es ja andere Bücher. Du hast dich nie gescheut, Themen anzufassen, die man früher als problemorientiert unter Anführungszeichen bezeichnet hätte. Gleich dein erstes, und jetzt darf ich an den Beginn deiner Karriere jetzt als Kinder- und Jugendbuchkünstlerin springen. Mama und das Schwarze Loch. Da geht es um ein Thema, das nicht oft vorkommt im Bilderbuch, um das Thema Burnout.
Mhm. Oder Überlastung halt.
Oder Überlastung. Wobei du ja Burnout wörtlich nimmst, indem die Mama, die in dieses schwarze Loch stürzt, zu brennen, also ihre Frisur fängt zu brennen an, wörtlich. Wie kam es dazu, dass dir dieses Thema so am Herzen gelegen ist, dass du das umsetzen wolltest?
Das ist auch wieder was eher so passiert ist. Das war eigentlich so, ich habe ja diesen Dixie-Preis gehabt und da war immer drinnen, man darf glaube ich nur bis 40 mitmachen. Und dann,
damals. Damals hatten wir noch eine Altersbeschränkung. Je älter ich werde. Na, kleiner Scherz.
Eben. Und dann war ich da 39 Jahre alt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich diesen Preis gewinnert, dann wird irgendwer auf mich aufmerksam. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt was ganz was Kolossales, damit ich da das gewinne. Das war mein sehr genialer Plan.
Der ja voll aufgegangen ist, weil du tatsächlich gewonnen hast. Und dieses Thema war irgendwie da für dich?
Ja? Nein, ich glaube, ich war selber in der Situation und das ist irgendwie so aus mir rausgeputzelt und ich habe das gar nicht gemerkt, wie überlastet ich eigentlich bin. Und darum ist mir das eingefallen.
Du hast gewissermaßen im künstlerischen Arbeiten dann das verarbeitet?
Ja, aber ohne, dass es mir irgendwie aufgefallen war.
Erst im Nachhinein?
Ja, im Nachhinein ist es mir sehr wohl aufgefallen, ja. Ich muss auch sagen, also ich habe ja da wirklich noch überhaupt keine Ahnung irgendwie vor einem Buchmarkt oder irgendwas gehabt, weil jetzt würde ich mir denken, naja, das Buch, das mag wahrscheinlich so und so keiner, wenn ich das mir vorschlage, weil das habe ich mir da nicht gedacht.
Ja, aber irgendwoher muss ja der Wunsch kommen sein, jetzt ein Kinderbuch oder ein Bilderbuch zu machen, weil ja, du warst Grafikerin.
Ja, das wollte ich unbedingt machen. Also ja, schon länger.
Weil du selbst gerne Kinderliteratur liest oder wo kommt ja. Diese Begeisterung her?
Nein, das war eigentlich, glaube ich, immer die Begeisterung eher fürs Zeichnen. Ich wollte zeichnen. Und der Text, das war halt, ich habe halt einen Text gebraucht, darum habe ich dann einen Text gemacht. Aber eigentlich wollte ich nur zeichnen.
Aha, und du hast ja dann nach der Mama auch mit Illustrationen das Herz der Verlage erobert.
Ja. Ja.
Da kamen dann der Willi Virus und sagen die Stephansdom-Sagen.
Genau.
Und das Ich habe keinen Vogel. Und dann hast du aber doch auch wieder zu schreiben bekommen. Dann ist Susi Schimmel.
Das war eigentlich beim Willi Virus. Da war das eher so ein Textentwurf. Und da habe ich dann so viel selber gemacht, dass ich mir dann gedacht habe, jetzt probiere ich das eigentlich
das
selber.
Selber.
Ja, so ungefähr.
Um jetzt tatsächlich auch gleich einmal zur Susi Schimmel zu kommen. Ne? Mhm. Wie kommt man auf die Idee, da einen Schimmel zur Hauptperson zu machen, mit der Mission zum Aufräumen?
Das ist
schon ein spezieller Held.
Ja. Also erstens einmal ist das immer so, dass man skurrile Sachen total taugt. Und je skurriler, desto besser. Und dann hatte ich das auch, das war ja auch so, dass meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt in dem Alter, die sind teilweise nur in die Volksschule gegangen. Also die haben denen habe ich eine Jausen gemacht und meine Kinder, die sind so dünn, die haben diese Angewohnheit, die beißen die Jausen an und dann stopfen sie es wieder in die Jausenbox und dann lassen sie diese Jausenboxen irgendwo verschwinden. Also an die unmöglichsten Orte und ich habe es dann immer gefunden und dann waren halt immer so Gammelbrote und so Zeug da drinnen. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwann einmal habe ich das gegoogelt und dann habe ich das erste Mal diese Schimmelpilze unter dem Mikroskop, also unter dem Rasterelektronenmikroskop gesehen und dann habe ich mir gedacht, wow.
Und der Verlag hat dann gesagt, ja, das machen wir.
Ja, das war nämlich so. Zu dem Zeitpunkt ist der Willi sogar gegangen und dann haben wir das einmal so ein bisschen analysiert, wieso der Willi eigentlich so erfolgreich ist. Und mir kommt schon vor, dass auch so ein bisschen der Ekelfaktor dabei ist. Kinder fliegen auf den Ekelfaktor ab und das hat ja Susi auch. Also der Anti-Held und die Anti-Heldin.
Anti-Heldin, da kommen wir zu einem Thema, das ich für ziemlich wichtig in deinen Arbeiten heute. Und jetzt springe ich schon zur Königin der Nacht. Denn letztes Jahr, 2019, war ja ein sehr tolles Jahr für dich. Das sind gleich zwei ganz großartige Bücher von dir rausgekommen, Die Königin. Also Königin für eine Nacht und Einmal wirst du. Einmal wirst du, kommen wir dann später noch dazu. Auch in Königin für eine Nacht sprichst du ja ein Thema an, das unter diese jetzt nicht so gängigen Bilderbuchthemen fällt. Das Thema Arbeitslosigkeit.
Genau. Eigentlich geht es um Arbeitslosigkeit, aber eigentlich, also nur für wirklich geht es um um Arbeit und dass das Thema, dass Arbeit nicht immer was Belastendes ist, sondern Arbeit was Schönes ist. Mhm. Und dass Arbeit glücklich machen kann. Zwar nicht immer, aber halt öfters.
In Königin für eine Nacht springt der Text gleich aus dem Stand in das Thema. Mhm. Mama ist heute mutlos und verzweifelt nach Hause gekommen. Sie sagt, sie habe ihre Arbeit verloren. War es schwierig, das Thema beim Verlag unterzubringen?
Nein, komischerweise nicht. Also ich glaube, es war vielleicht bei anderen Verlagen schwierig gewesen, aber Kunstanstifter, die sind da sehr offen für solche Sachen. Mhm.
Darin ist die Mama Akademikerin und der Papa Kindergärtner.
Genau.
Da hast du gewissermaßen die klassischen Geschlechterrollen umgedreht. Bewusst, nehme ich an.
Ja, natürlich. Und es ist auch so zum Beispiel in der Kleidung, das spiegelt sich in dem ganzen Buch, sie sind auch sehr genderneutral gekleidet. Und es geht auch darum, eben um Hausarbeit, um solche Sachen, um Männer und Frauen.
Das Thema Gender scheint dir sehr am Herzen zu liegen. In Einmal wirst du, ist eine der Fragen auch, gibt es klassische, gibt es spezielle Berufe für Mädchen und für Jungs oder so?
Eigentlich schon. Ich finde das schon wichtig.
Aber möchtest du zum Nachdenken anregen?
Also das auf jeden Fall, ja. Ich möchte zum Nachdenken anregen, aber ich möchte auf keinen Fall belehren. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Belehren ist sowas, boah, da stützt mir die Haare auf. Das möchte ich auf keinen Fall.
In beiden Büchern habe ich so den Eindruck, dass der Schlüssel zur Bewältigung der Situation in einem Miteinander liegt. Ja. Erzähl einmal, wie bei Mama und das schwarze Loch die Auflösung funktioniert. Wie wird die Mama aus dem schwarzen Loch geholt?
Eigentlich funktioniert es da so, dass andere kommen, also quasi das ganze Equipment vom Zirkus, die Belegschaft, und die putzen dann bei ihr daheim. Und vorher kommt eben nur dieser Feuerschlucker, weil quasi als Feuerschlucker kann man ja auch, wenn man sein ganzes Leben lang Feuer schluckt, kann man ja auch Feuer ausspucken. Und der spuckt dann neuen Lebenswillen in die Mama. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ja ganz cool, wenn der Typ dann kommt und der ist auch noch ganz fesch und dann putzt er und er stellt aber keinerlei Forderungen.
Zum Thema Utopie.
Ja, sehr utopisch.
Und es geht so eben aus, dass die alle zusammenhelfen.
Genau. Und das ist eigentlich in Königin für eine Nacht auch so. Genau. Und ich glaube, das ist auch, also im realen Leben ist ja das auch nur dann irgendwie bewältigbar, wenn man zusammenhilft oder wenn man, ja, wenn man nicht alles allein machen muss.
Dass die Familie, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist für dich, spiegelt sie ja in anderen Büchern wieder.
Aha.
So habe ich zumindest
gelesen. Nein, das stimmt schon.
Also wenn wir jetzt einmal nur durchgehen, unser Gespräch bis jetzt, also der Held Hermann, der große Roman, den du jetzt
fertiggestellt hast, eigentlich, ja,
handelt von deiner Familie.
Ja.
Mama und das schwarze Loch.
Ja, stimmt, das ist mir selber eigentlich noch gar nicht so aufgefallen. Also, dass das so ist.
Es sind Familiensituationen und Herausforderungen.
Genau, die Familie, gemeistert werden.
Die gemeistert werden im Miteinander.
Genau, ja.
Habe ich das so richtig?
Ja, genau. Also es ist quasi so ein utopischer Wunsch von Familie.
Oder ein Gedanke, wie es funktioniert, wie es gelingen kann.
Genau, ja.
Und das habe ich auch in deinem Buch »Das Glück ist ein Vogel«.
Ja, stimmt, da ist das eigentlich auch so. Ja.
Da definieren verschiedene Figuren, was für sie Glück bedeutet. Also wenn wir einmal Schokolade und Gartenarbeit zur Seite lassen.
Schokolade ist wichtig.
Schokolade ist so ganz wichtig als Glücksbringer. Da ist Glück für den Opa ein Spaziergang mit dem Enkel durch den Wald und für die Oma, dass sie Enkel im Arm hält. Für den Hansi Nowak ist es die Aurora.
Die Liebe.
Die Liebe aus der Parallelklasse. Und Für den Papa, wenn er mit der Familie zusammen ist und wenn er mit der Mama Walzer tanzt. Und für die Mama, wenn ihre zwei Kinder friedlich schlafen. Da drängt sich die Frage auf, wie würdest du Glück definieren, wenn man dich fragen würde?
Ja, also für mich ist das eigentlich ein Glück, wie ich lebe. Großes Glück sogar, dass ich das machen kann, dass ich meine Bücher machen kann, dass ich meine Kinder und meine Familie habe.
Dass sich das so ineinander fügt.
Mhm. Das könnte ja auch ganz anders sein.
War das schon früh dein Traum?
Ja, eigentlich schon, ja. Also, ja. Und ich glaube, ich bin auch immer nur Grafiker geworden, weil ich eigentlich Illustratorin werden wollte. Das war irgendwie so ein Kompromiss, weil das hat bei uns keiner kennt. Wie wird man Illustratorin? Und dann haben sie gesagt, ja, du musst halt Grafiker werden. Dann bin ich halt das geworden.
Schon als Kind hast du gern gezeichnet?
Ja. Und das Gute war, da war ich so gut in dem Zeichnen, dass ich, da hat mir keiner irgendwie dreireden können. Da war ich halt immer gut. Das war so.
Und darum bist du den Weg dann gegangen. Mhm. Ne? Und dann irgendwann einmal hast du aber entschlossen, die Grafik jetzt hinten anzustellen und wirklich...
Ja, das ist einfach alles nicht mehr gegangen, zeitmäßig. Also das ist so explodiert plötzlich dann alles an Arbeit. Ich mache auch noch ein bisschen Grafikdesign, aber nur mehr ganz wenig.
Man muss wirklich auch dazu sagen, wir sprechen jetzt von 5 Jahren, in denen das alles passiert ist. Das ist ja rasend schnell gegangen. Ne?
Ja, das stimmt. Also das war wirklich...
Lawinenartig.
Ja.
Ein Buch, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Einmal wirst du, für das du den österreichischen Kinderbuchpreis 2020 gewonnen hast.
Ja, was mich dir noch einmal freut.
Herzlich gratulieren
darf. Danke, danke.
Erzähl bitte einmal von diesem Projekt.
Ja, also genau, das hat eigentlich ganz unscheinbar angefangen. Ich mache immer zu meinen Bücherlesungen und das mache ich immer ganz aufwendig. Da bastelt ich ein Theater und also alles Mögliche. Und irgendwann habe ich so einen kleinen Koffer bastelt und dann habe ich einfach Fragen auf Papierschnipsel geschrieben und diese Fragen in den Koffer gegeben. Und dann ist mir das schon aufgefallen, dann habe ich diesen, der ist da am Tisch gestanden, dann haben alle irgendwie in der Früh diese Fragen rausgezogen aus dem Koffer und meine Tochter hat auch gesagt, frag mich jetzt das. Und bei der Lesung war das dasselbe, dann waren alle komplett heiß auf diesen Fragenkoffer und ich habe mir gedacht, das Buch brauche ich eigentlich gar nicht mehr, ich brauche nur den Fragenkoffer. Und das hat sich immer durchgezogen, immer waren alle ganz heiß auf diesen Fragenkoffer. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einfach ein Buch mit diesen Fragen. Und das funktioniert irgendwie. Ich glaube, jeder redet gern mit wem anderen über philosophische Themen.
Welche Fragen sind das zum Beispiel? Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das ein bisschen vorstellen können.
Ein Mix. Manchmal sind das ganz ernste Fragen. Zum Beispiel, ist es besser, dick oder dünn zu sein? Oder ist man beliebter, wenn man dünner ist? Und dann sind es auch wieder so lustige Fragen, so wirst du einmal Spinat mögen? Und dann sind es auch Fragen, wo man über Vielfalt reden kann, über viele verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, das, was an dem Buch eben das Interessante ist, dass man sich Zeit nimmt, dass man sich mit wem wo sitzt und über solche Fragen redet und das miteinander reden, dass man miteinander ins Gespräch kommt, das ist, glaube ich, das, was die meisten begeistert. Also ich habe gerade neulich von wem, den überhaupt nicht kennt, aber Mail gekriegt, so mein Sohn und ich, wir sitzen im Wohnzimmer und es ist Schicht draußen und wir reden über die großen Fragen des Lebens mit ihrem Buch. Das freut mich dann voll.
Völlig zu Recht. Und das Buch ist ja auch so aufgebaut, dass immer auf der linken Seite die Frage steht und genau, auf der rechten Seite die Illustration von dir zu sehen ist, die ja in unmittelbarem Zusammenhang mit der Frage
genau,
steht.
Genau, und eben, was mich auch immer sehr interessiert, das ist eigentlich Semiotik. So, was passiert zwischen Bild und Text? Und ich glaube, so ganz gute Texte, da passiert dazwischen recht viel in diesem Niemandsland, dass man einfach, dass das Bild nicht dasselbe sagt wie der Text, sondern dass das möglichst weit weg ist, dass da recht viel Spielraum dazwischen bleibt, was man diskutieren kann. Und dass es keine eindeutige, klare Antwort gibt, sondern dass es ganz viele Möglichkeiten gibt. Und dass halt möglichst für jeden irgendwas dabei ist.
Diese Form des visuellen Erzählens, mit dem du dann dein sprachliches Erzählen ergänzt, war das schon von Anfang an, schon von Mama und das Schwarze Loch her so?
Ja, aber es ist eigentlich so, dass es immer mehr wird. Weil man denkt, man kann Leuten schon was zutrauen. Also.
Absolut, das heißt, ja. du entwickelst da auch deine eigenen Zugänge weiter.
Ja, und vor allem, weil ich merke, dass Kinder kennen das perfekt. Die sehen im Bild alles. Und Erwachsene haben da wirklich ganz große Defizite. Und ich sage dann bei der Lesung, das könntest du dann euch einen Erwachsenen erzählen, was da eigentlich los ist. Das ist ganz eigenartig, wie wenn man das ein wenig verliert, wenn man erwachsen ist.
Darum finde ich es auch so schön, dass deine Bücher eben so auch miteinander Bücher sind. Dass sie erzählen von Familie und sie sind für eine Familienvorlesesituation.
Genau. Und also was ich sehr gerne mag, ist eben dialogisches Lesen, dass man eben das eben miteinander macht, dass man darüber redet. Und dass im Idealfall dann irgendwas entsteht bei diesem Reden. Das war das.
Da fügt sie ja eigentlich auch Held Hermann ein, weil auch da geht es darum, darüber zu reden, über etwas zu reden.
Ja, eigentlich schon, obwohl ich glaube, der wird in alle meine Bücher eine ganz große Sonderstellung irgendwie einnehmen. Weil der ist eigentlich so eine Art Trauerarbeit.
Wegen deinem Opa?
Ja, weil der ist sehr bald gestorben, also sehr jung. Und das Ganze war eigentlich ziemlich schlimm, weil der ist genau an dem Tag gestorben, wie eigentlich der Lorenz auf die Welt gekommen hätte sollen. Und er ist sehr überraschend gestorben und ich war einfach komplett weg. Also irgendwie in so einem Schockzustand. Und ich habe dann nicht einmal zum Begräbnis gehen können, weil da ist dann der Lorenz wirklich auf die Welt gekommen, also mein Sohn. Und das war irgendwie, da habe ich ganz lange gebraucht, bis ich das irgendwie verdaut habe.
Weil du hattest das eine enge Beziehung zu ihm offensichtlich.
Ja, schon.
Das ist ja jetzt 18 Jahre oder dann sagen wir mal 15 Jahre her, dass das...
Nein, es ist eigentlich 18 Jahre her, weil der Lorenz ist 18.
Ja, genau. Aber wie du begonnen hast genau, mit deinem Projekt. Und dann auf einmal war es so weit, dass du dir gedacht hast, so jetzt.
Nein, eigentlich schon, aber... Ich glaube, dass das viel früher angefangen hat, weil wie der Lorenz eben ganz klar war, also wenn man so ganz kleine Kinder hat, vor allem solche wie meine, die haben ja nie geschlafen. Und ich war in so einem Dauerdelirium da drinnen. Und ich habe mir dann ganz oft, das weiß ich nicht, ich bin ja immer mit irgendwelchen Kindern irgendwo umeinander gesessen und dann habe ich mir immer gedacht, Mann, wie war das, wenn man jetzt eine Zeitreise machen könnte? Und dann habe ich mir das in meinem Schlaflustdelirium immer schon so ganz genau vorgestellt, wie die leben. Und da hat das eigentlich angefangen. Und also als diese Vorstellungen von meiner Zeitreise. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man ein Buch schreibt, ist das eigentlich auch so eine Zeitreise. Dann kann man den besuchen. Und das ist eigentlich schon so. Wenn man dann ein Buch schreibt, wo man sich so genau mit dem befasst, dann ist das fast wie wenn man dort war. Und das ist irgendwie sehr tröstlich gewesen.
Am Ende unseres Gesprächs möchte ich noch einmal das Einmal wirst du aufgreifen, indem du ja gesagt hast, das sind sehr unterschiedliche Fragen darin versammelt, große, kleine, allgemeine, individuelle. Und es ist mehr oder weniger aufgelegt, dass ich dir jetzt Fragen aus Einmal wirst du Stille. Ja. Eine Frage ist, macht es glücklich, viel zu besitzen oder kann man auch mit wenig glücklich sein?
Naja, das ist ja schon sehr schwierig. Ich glaube immer, der Mittelweg ist es. Weil Also das habe ich jetzt ja gemerkt, wie toll das eigentlich ist, wenn man keine Lesungen hat und kein Geld verdient. Das ist jetzt auch nicht so super. Also ich glaube, wenn man so lebt, dass sich das finanziell ausgeht und dass man gern so lebt, dann ist das recht, dann ist man schon sehr super dabei. Aber es ist oft so, dass ich mir denke, oh, diese ganze Gekaufe und dieser ganze Konsumwahnsinn. Also Shopping ist was, was mich stresst.
Das, du hast keinen Schrank voll mit Schuhen.
Nein. Also ich denke mir dann öfters immer, ich habe viel zu viel sogar.
Aber minimalistisch bist du nicht?
Nein, überhaupt nicht. Also.
Weil wenn man sich so umsieht in dieser wunderschönen Wohnküche, beschreibe mal. Ne?
Also, ja, ich gehe total gern am Flohmarkt und kaufe alles mögliche Zeug zusammen, wo ich mir dann denke, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und wir sitzen jetzt in unserer Küche und ich habe mir gedacht, also am besten man hat weiße Möbel, weil dann hat man hat eh so viele bunte Sachen, dann ist das weiß mit bunt und es steht halt sehr viel irgendwo.
Noch kurz nachgefragt, weil du die Lesungen angesprochen hast. Hältst du gerne Lesungen? Bist du gerne bei deinem Zielpublikum?
Also ja, aber es ist auch anstrengend. Das muss ich schon sagen. Es strengt mich manchmal sehr an. Aber es ist auch total toll, was die dann alles sagen und wie die darauf reagieren. Und ja.
Was empfindest du als das Anstrengendste oder als das Anstrengende?
Naja, das ist eigentlich alles anstrengend. Man muss sehr bald aufstehen, man muss meistens ganz weit wohin fahren, man muss das ganze Theater wohin schleppen.
Beschreib einmal dieses Theater, von dem du schon erzählt hast.
Also ich habe mittlerweile mehrere Theater. Da kaufe ich immer alte Koffer. Und also mein Traum war das, man macht einen Koffer auf und es kommt am Schluss eine ganze Wunderwelt heraus. Und meistens habe ich dann so gebastelte aus Holz und Pappendeckel, so gebastelte Landschaften oder Häuser, die kommen da aus einem Koffer. Und ja, wenn die Lesung vorbei ist, dann verschwinden sie wieder im Koffer.
Sind das Inszenierungen deiner Bücher?
Mhm. Ja. Das kommt daher, ich habe nämlich eine ganz gute Freundin und die hat ein Figurentheater. Und die ist meine große Inspirationsquelle. Aber sie ist die Beste.
Welche Bücher hast du da so im Theater umgesetzt?
Willi Virus, Susi Schimmel, Das Glück ist ein Vogel, Königin für eine Nacht. Ja, das sind jetzt einmal die mit den Koffertheater. Genau.
Zurück zu den Fragen von Einmal wirst du. Eine andere Frage ist, gibt es Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt?
Ja.
Da darf ich spoilern, im Bild sieht man, dass du dich für Artenschutz interessierst. Ja. Gibt es für dich Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt?
Ja, also diese ganze Umweltfrage, ja, es gibt genug Sachen. Beziehung lohnt sich auch zu kämpfen. Mhm. Ich bin schon sehr lange mit meinem Mann benannt und verheiratet.
Wie lange ist lange?
Methusalem lange. Das konnte ich jetzt gar nicht so sagen, aber es sind sicher über 20 Jahre. Und, ja. Oder, weiß ich nicht, gute Beziehungen zu meinen Kindern, solche Sachen. Mhm. Aber ich bin auch sehr grün. Und darum finde ich das, ja, also ich frage mich schon, wie kann man Umwelt schützen? Oder wie kann man nicht so verschwenderisch leben? Also ich muss schon sagen, ich habe immer so diese Sehnsuchts-Utopie-Vorstellung, Sehnsucht-Wald. Und die hätte ich wahrscheinlich, wenn ich in Wien wohne, dann hätte ich die genauso.
Wonach sehnst du dich da beim Wald? Was ist das für dich?
Das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Also
ein Gefühl?
Ich glaube, dass das, also ich denke mir, im Endeffekt geht es immer wieder auf das zurück, dass mein Opa, der war Jäger und hat mich als Kind in den Wald mitgenommen. Und das habe ich mir schon oft überlegt. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu dem Alten. Er und ich in dem Wald.
Das führt mich zu meiner allerletzten Frage, die auch wieder aus Einmal wirst du kommt. Welche großen Träume wirst du haben? Was sind deine Träume für die Zukunft?
Eigentlich dass das mit dem Büchermachen so weitergeht.
Hast du noch Themen, die dir so oft auf der Seele brennen oder die jetzt noch vor dir liegen?
Ja, also
das Gute ist... Verrätst du schon welche?
Ja, sicher. Also es wird so ein weiteres Einmalbuch geben für kleinere Kinder. Das ist jetzt schon fixiert. Und ich möchte dann wieder einen längeren Roman schreiben, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo der spielt und wie das so wird.
Du bist jetzt in der Konzeptionsphase.
Ja, ich habe so drei so Sachen, wo ich gerade auslote, was das Bessere ist. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte auch gerne wieder mal so einen historischen Roman schreiben. Aber das dauert sicher nur ein bisschen länger.
Du recherchierst gern offensichtlich.
Ja, ist mir aufgefallen. Ich glaube, ich recherchiere wirklich total gern. Drum auch die Sachbücher. Also ich mache das gern, dass ich ein Thema habe, von dem ich vorher keine Ahnung habe und dann lese ich so viel, bis ich eine Ahnung habe.
Würdest du dich als neugierigen Menschen bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wahnsinnig neugierig.
Liebe Nora, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja, dann hoffe ich noch auf viele weitere Bücher von dir.
Ja, ebenfalls.
Danke dir.